Woran denken Sie, wenn Sie Raumfahrt hören? An welches Geräusch?
5, 4, 3, 2, 1, all engines running.
Und welches Ereignis fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an den Beginn der Raumfahrt denken? Vielleicht Sputnik 1, 1957, der erste Satellit? Oder Juri Gagarin, der erste Mensch im All, 1961?
Ich habe ein so ein Schlüsselerlebnis gehabt, da war ich 9. Und da habe ich ein Foto gesehen von so einem Gesteinsbrocken. Und ich weiß noch, dass ich damals total aufgeregt durch die Küche gerannt bin und einfach gesagt habe, boah krass, also da gibt's wirklich was außerhalb der Erde, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Apropos Erde und außerhalb. Denkt irgendjemand bei epochalen Weltraumereignissen eigentlich an Bayern? Nein? Oder glaubt jemand, dass der Ursprung der Raumfahrt in bayerischen Köpfen gezündet wurde? Auch nicht? Was für ein Versäumnis. Der Museumsdirektor.
Die europäische Wurzel der Raumfahrt, die geht, wenn man sich's genau anschaut, von Bayern aus.
Der Astronaut.
Bayern ist das Bundesland, das sich wirklich für Raumfahrt interessiert und erkannt hat, dass das eine wichtige Rolle spielen wird. Und deswegen bin ich hier.
Der Staatsmann.
Hier spricht der bayerische Ministerpräsident. Ich sende Ihnen da oben ein herzliches Grüß Gott aus dem Freistaat Bayern.
Bayern im Weltraum. Von Raketenschlitten, Harry Roden und Bavaria One. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger.
Geschichte wird immer erst im Nachhinein konstruiert, je nach Blickwinkel umgedeutet, neu zusammengesetzt. Es könnte also durchaus angebracht sein, die Geschichte der Raumfahrt neu zu erzählen. Aus der Perspektive dieses kometenstaubwinzigen Bayerns, das zwischen Mond, Mars und Saturn ja eventuell doch eine größere Rolle spielt. Muss einem unser selbsternannter bayerischer Oberkommander eventuell doch nicht vollkommen peinlich sein? Wenn er auf Instagram davon träumt, zum Mars zu fliegen und im blauen Anzug der Europäischen Weltraumorganisation ESA mit Bayernwappen auf dem Oberarm großkotzert verlautbart?
Man könnte es ungefähr sagen, wenn ihr den Satz später mal hört, Houston, wir haben ein Problem, dann wird es ergänzt durch Bayern. Wir sind die Lösung.
Die Geschichte der bayerischen Raumfahrt beginnt man am besten auf dem Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen. Februar 1929. Klirrende Kälte. Der See ist zugefroren. Auf der Eisfläche steht die Zukunft. Ein Raketenschlitten. Ein schmales, etwa 5 Meter langes, kanuförmiges Gefährt mit Kufen, dunkelrot lackiert. Die Sitzfläche ein Holzbrett. Das Wichtigste steckt dahinter. Schwarzpulverraketen, etwa 20 Stück. Sein Erfinder ist Max Valier, ein Südtiroler, Anfang 30, der schon seit längerem in München lebt. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, fast 40 Jahre vor Juri Gagarin, bereits vom Flug ins Weltall träumt.
Wollen wir das mal durchblättern? Also das erste Blatt, da steht ein Datum drauf, 3. Februar 29. Und da sehen wir jetzt seinen Raketenschlitten. Da gibt's auch einige Filmaufnahmen. Und da sieht man einmal auch, wie der Schlitten gelöscht wird. Da ist irgendwas schiefgegangen, ja. Und das war natürlich brandgefährlich.
Matthias Knopp blättert durch eine Fotomappe. Kisten und Kartons stapeln sich neben ihm. Wir befinden uns im Archiv des Deutschen Museums in München, dessen Raumfahrtabteilung er lange geleitet hat. Valiers Original-Raketenschlitten befindet sich bis heute in der Ausstellung. Es ist das allererste Raumfahrtexponat überhaupt, das im Deutschen Museum gelandet ist, 1934. Was die Besucher nicht zu sehen bekommen, sind die vielen Dokumente und Fotografien, die von der unglaublichen Geschichte des Max Valier und auch seiner Frau Hedwig erzählen.
Ah, hier haben wir ein Bild von seiner Frau. Die war sehr clever. Also heute würde ich sagen, sie hat ihren Mann gemanagt. Und der wurde eingeladen, wie hier am Eibsee, zu einem Winterfest des Automobilclubs. Und das waren immer so Höhepunkte. Und um das für die Journalisten interessanter zu machen, hat er auch ein paar Mal seine Frau als Pilotin in den Schlitten gesetzt.
Das gewagte Experiment sieht wie folgt aus. Hedwig sitzt im Raketenschlitten im schicken Teddyfellmantel. Auf dem Kopf eine Fliegerkappe aus Leder. Sie grinst. Die Pulverraketen hinter ihr im Schlitten werden von Helfern gezündet. Dann schnell in Sicherheit bringen, denn nach 1, 2, 3 Sekunden zischt der Schlitten über die Eisfläche. Beschleunigt, eine riesige Rauchwolke hinter sich herziehend, auf etwa 50 km/h. Vor idyllischer Bergkulisse knallt es heftig, als hätte man eine Ladung Silvesterraketen gezündet. Nach etwa 1 Kilometer ist Schluss. Der Schlitten kommt zum Stehen. Hoffentlich. Denn hin und wieder geht auch was schief. Und das Geschoss rast unkontrolliert in eine Journalistengruppe. Oder Raketen explodieren. Zum Glück ohne Hedwig on Bord. Egal wie brenzlig die Versuche sind, Max Valier macht weiter. Das eigentliche Ziel, das Weltall, fest im Blick. Wenige Tage nach Hedwigs Raketenmission hat ihr Mann den Schlitten so gepimpt, dass er es unbemannt sogar auf etwa 400 km/h schafft. Auf den ersten Blick eine skurrile Geschichte. Man könnte den Raketenschlitten abtun als die Spielerei eines sympathischen Freaks. Doch Max Valier brachte mit seiner Waghalsigkeit, die ihn später sogar das Leben kosten wird, die Raumfahrt durchaus voran. Um das zu verstehen, muss man einen zweiten Visionär kennenlernen.
Wir stehen jetzt hier vor dem Schreibtisch von Hermann Obert. Da finden Sie einen Rechenschieber, eine Bleistiftspitzmaschine.
150 Kilometer nördlich vom Deutschen Museum in Mittelfranken. Max Valiers Raketenbesessenheit ist nicht denkbar ohne ihn. Hermann Obert, Physiker.
Und wir haben ein kleines Medizinfläschchen, auf dem Scopolamin zu lesen ist. Das ist der Wirkstoff gegen Seekrankheit. Und das war eben etwas, was er genutzt hat, um an einem Selbstversuch herauszufinden, wie Schwerelosigkeit wirken muss auf den Menschen.
Michael Zuber leitet das Hermann-Obert-Raumfahrtmuseum in Feucht, das an die Geschichte des bedeutenden Raketenpioniers erinnert. Obert wird oft als Vater der Raumfahrt bezeichnet. Es gab durchaus noch 2, 3 andere Wegbereiter, Amerikaner und Russen. Unbestritten aber ist, dass Hermann Obert Anfang der 1920er Jahre ein bahnbrechendes Buch verfasst, »Die Rakete zu den Planetenräumen«. Als Bibel der wissenschaftlichen Astronautik wird es später bezeichnet werden. Denn darin beweist Obert mit Hilfe unzähliger Formeln, dass es tatsächlich möglich ist, eine Maschine zu bauen, mit der man ins Weltall fliegen kann. Für den Antrieb plant er mit Flüssigtreibstoff statt mit Pulver. Die Rakete wird dadurch leistungsfähiger sein und steuerbar.
So richtig angefangen hat die Raumfahrt für mich, wie ich 11 Jahre alt war.
Erinnert sich Obert, der ursprünglich aus Siebenbürgen stammt, in einem Interview 1984.
Ich las damals die Bücher von Jules Verne. Ich konnte mich überzeugen, dass manches, so wie Jules Verne es beschrieben hatte, gehen würde. Aber in einem Punkt konnte ich ihm nicht recht geben. Er wollte die Leute aus einer großen Kanone auf den Mond schießen.
Der 11-jährige Hermann beginnt also, Jules Vernes Mondkanonenschuss mit mathematischen Berechnungen zu widerlegen. Und selbst im Schwimmbad betreibt er als Halbwüchsiger bereits Raumfahrtforschung. Hüpft mit einer halb gefüllten Sektflasche in der Hand vom Sprungturm, um die Auswirkungen der sogenannten Andruckfreiheit auf den menschlichen Körper in der Schwerelosigkeit zu untersuchen. Was man halt so macht als Kind um 1910. Mit Ende 20 schreibt er als Physikstudent in Heidelberg nicht weniger als die theoretische Grundlage für die zukünftige Raumfahrt nieder. Er reicht sein revolutionäres Werk als Dissertation ein und es wird abgelehnt.
Anfang der 20er Jahre. Versetzen Sie sich in diese Zeit. Die Eisenbahn fährt mit Kohle und Dampf. Es gibt nicht in jedem Haus Strom. Es gab noch kein Jettriebwerk. Also eine komplett andere Zeit. Und dann kommt der Obert 1923 mit dieser Veröffentlichung von seinem ersten Buch. Und Sie können sich vorstellen, die haben ihm alle den Vogel gezeigt. Du bist ja völlig, völlig irre. Ja, so.
Nur in München glaubt man an ihn. Der Oldenburg Verlag veröffentlicht 1923 Oberts Buch. Das Werk verkauft sich kaum. Doch einer liest es mit Begeisterung. Max Valier, der zukünftige Mr. Raketenschlitten. Oberts Buch ist sozusagen die Initialzündung für ihn, sich voll und ganz auf seine Raumfahrtvision zu konzentrieren.
Was macht er? Er geht zu dem Verleger und sagt, das ist doch Käse. Wenn ich da reinblätter, diese ganzen Formeln versteht doch kein Mensch. Also bitte Formeln raus, Bilder rein. Ich mache euch das.
Der Menschheitstraum scheint seiner Verwirklichung nahe.
Lautet die erste Zeile von Valiers Buch, das eine leichter verständliche Fassung von Oberts Werk ist. Titel: Vorstoß in den Weltenraum.
Was Jahrtausende geahnt, was Millionen, die inzwischen wieder zu Staub geworden sind, gehofft, was unzählige Dichter besungen und Schriftsteller in kühn ersonnenen Romanen beschrieben haben, das soll nun möglich werden. Der Vorstoß in den Himmelsraum. Die Reise zum Monde, der Aufstieg zur Sternenwelt, die Eroberung der Himmelskörper.
Max Valier versteht etwas von Mathematik. Und noch mehr davon, wie man selbst trockene physikalische Erkenntnisse spannend, ja fast reißerisch verpackt. Es beginnt die Symbiose eines ungleichen Paares. Hermann Obert verkörpert ziemlich genau das Klischee des introvertierten, aber genialen Wissenschaftlers. Valier hingegen ist extrovertiert, äußerst charismatisch.
Valiers Buch verkauft sich wie blöd. Valier macht auch einen riesen Rummel drum. Der macht also über die Jahre Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Vorträgen in ganz Mitteleuropa und macht eben Werbung für Oberts Ideen und sein Buch. Und dann verkauft sich Oberts Buch plötzlich auch. Und die Diskussion, fachliche Diskussion, die nimmt so richtig Dampf auf.
Es war ein Riesenhype in ganz Europa. Alle haben so rumgebastelt.
Ulrich Walter, Astronaut. Er hat erlebt, wovon Obert und Valier geträumt haben. Den Flug ins Weltall. All das undenkbar ohne die Pionierarbeit in den 1920er Jahren.
Auf der Airbus in Berlin hat man Raketenautorennen gefahren. Und das wurde in der Wochenschau gebracht. Also das war öffentlichkeitswirksam bis dahin aus. Es war ganz neu. Raketenautos, die fuhren super. Die fuhren über 200 Kilometer pro Stunde. Es gab Raketenmotorräder, Raketenflugzeuge. Und das war also wirklich eine Hochzeit der Raketen, so in den 20er und 30er Jahren.
Heute im Münchner Kolosseum, die Mondrakete. Ein sensationeller technischer Ulk.
1928 laden auch Karl Valentin und Liesel Karlstadt zum Himmelflugkommando. Das Bühnenstück, der Flug zum Mond mit dem Raketenflugzeug, ist ihre Antwort auf die ungezügelte Raketeneuphorie, die sich international ausbreitet. Valentin hat eigens ein kleines Propellerflugzeug aus Holz gebaut, quetscht sich gemeinsam mit Liesel rein und
los geht's. Die Voraussetzungen sind ja alle da. Wir sind da, das Flugzeug ist da, der Mond ist da.
Eine multimediale Theatershow beginnt. Die Reise zum Mond wird als Trickfilm eingespielt. Das Publikum beobachtet gebannt, wie das Flugzeug abhebt, sich dem Mond nähert, ja, ihn erreicht und abprallt.
Und es ist halt, sag ich jetzt mal, absurdes Theater, so wie man es halt bei Karl Valentin und Liesel Karlstadt kennt. Aber ich sag immer, wann ist ein Thema richtig angekommen in der Öffentlichkeit? Dann, wenn auch die Kabarettisten anfangen, sich lustig zu machen darüber.
Der Hype findet seinen künstlerischen Höhepunkt schließlich in einem der letzten großen Stummfilme. Die Frau im Mond von Fritz Lang. Das erste Mal Raumfahrt-Science-Fiction in Spielfilmlänge. 2 Stunden und 40 Minuten. Und das erste Mal im Kino, dass ein Countdown dramaturgisch eingesetzt wird, um Spannung zu erzeugen. Das Drehbuch hat Fritz Langs Frau geschrieben, Thea von Harbu, eine Oberfränkin. Die Story? Ein Astronomieprofessor, verarmt, aber visionär, wagt mit einer selbstgebauten Rakete die Reise zum Mond. Dort soll es Gold geben. Mit an Bord befinden sich unter anderem ein Ingenieur, nebst seiner Verlobten, ein Agent und, als blinder Passagier, ein kleiner Junge. Es folgt jede Menge Stummfilm-Action. Besonders eindrucksvoll ein lang zelebrierter Raketenstart aus einem Wasserbecken heraus. Dazu Intrigen, Sabotage und Liebe. Am 15. Oktober 1929 ist Premiere im UFA-Filmpalast in Berlin. Im Publikum sitzt Nobelpreisträger Albert Einstein und natürlich das Filmteam. Mit dabei Hermann Obert, der Raketenpionier. Regisseur Fritz Lang hatte ihn als wissenschaftlichen Berater engagiert. Der Auftrag kommt Obert gerade recht. Denn anders als Max Valier, der mit seiner begeisternden Art immer wieder Investoren für seine Experimente findet, fehlen Obert jegliche finanziellen Mittel für praktische Tests. Der Job als Filmberater verschafft ihm endlich die Möglichkeit, einen ersten kleinen Raketenmotor tatsächlich zu entwickeln. Doch bei der UFA will man Spektakel, zu viel Spektakel. Für die Premiere des Films soll Obert eine echte Rakete bauen und sie starten lassen. Der Zeitdruck ist immens, die Arbeit gefährlich. Einmal gibt es eine Explosion. Die Ärzte ziehen ihm einen Splitter aus dem Auge. Er macht trotzdem weiter. Michael Zuber vom Hermann-Obert-Raumfahrtmuseum in Feucht.
Und dann in wenigen Wochen eigentlich aus der Theorie in die Praxis und zu einer fliegenden Rakete zu kommen, das ging schief. Es hat eben nicht funktioniert, die UFA fordert das Geld zurück. Und Obert ist neben den physischen Problemen nach der Explosion auch noch quasi pleite.
Obert wird ausgebremst. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hat er als Raumfahrtpionier keine Bedeutung mehr. Zeitweise ist er zwar unter dem NS-Regime an Forschungsarbeiten zur Raketenentwicklung beteiligt, doch seine eigentliche Vision, der bemannte Flug ins All, spielt bis Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland so gut wie keine Rolle mehr. Raketen haben nur noch einen einzigen Zweck. Sie dienen als hochgefährliche Waffen. Es wird dauern. Einige Jahrzehnte lang. Doch Hermann Obert wird noch miterleben, wie seine Vision Wirklichkeit wird und die ganze Welt dabei zusieht. Anders Max Valier. Er stirbt am 17. Mai 1930 in Berlin mit nur 35 Jahren. Bei einem seiner Versuche, die Schubkraft zu steigern, explodiert eine Brennkammer. Er verblutet innerhalb von 10 Minuten und wird zum ersten Todesopfer in der Geschichte der Raumfahrt. Die Idee, ins All zu reisen, ist so übermenschlich, so groß, so jenseitig, sie zieht zwangsläufig geniale Visionäre an und große Egos. Und das schon weit vor Elon Musk.
Wir schreiben das Jahr 2012. Als letztes Abenteuer ist der Menschheit die Eroberung des Weltalls geblieben. Auch die bayerische Staatsregierung hatte sich entschlossen, an dieser geschichtsträchtigen Aufgabe teilzunehmen. Begleiten Sie nun zwei Bayern im Weltall. Heute in Folge 194, der Commander.
1993 sitzen die beiden Schauspieler und Brüder Fritz und Elmar Wepper im Cockpit der Bavarian Shuffle One in der Comedy-Reihe Kanal Fatal des bayerischen Fernsehens.
Antriebsaggregate außer Betrieb, aber im besten Zustand.
Sauf, sagt dem Computer, er soll leiser reden.
Zuverlässig und problemfrei.
Sämtliche Batterien leiser. 5% unter no leiser.
Seit 36 Erdumkreisungen nervst du mich.
Die Weppers sind in einen silbernen Raumanzug gepresst, selbstverständlich bestückt mit grünen Filzhosenträgern. Welche Mission die zwei Bayern im Weltall genau haben? Ach, geschenkt. Es geht um mehr, um alles, um Macht. Einer wichtiger als der andere. So wichtig, dass natürlich immer alles kurz vor der galaktischen Katastrophe steht.
Höchste Alarmstufe. Kollision in 45 Sekunden, wenn keine Kurskorrektur.
Was ist denn? Sitzt ihr her? Allein kann ich doch nicht manövrieren.
Nee.
Ja, in 30 Sekunden sind wir tot.
Wer ist jetzt nachher der Chef, ha?
Ja, du, von mir aus.
Das heißt, du, von mir aus, Commander.
Na, Commander sag ich nicht.
Ja, dann tut's mir leid, stellvertretender Commander. Der wird's wahrscheinlich gleich graben.
Das Universum ist unergründbar, unendlich und damit gerade groß genug für die Bayern. Mögen die irdischen Probleme zwischen Berchtesgaden und Aschaffenburg noch so groß sein, von nichts lässt man sich daran hindern, ins Unbekannte zu streben. Dorthin, wo sich sonst nur wirkliche Supermächte hinwagen.
Hier spricht der bayerische Ministerpräsident. Ich sende Ihnen da oben ein herzliches Grüß Gott aus dem Freistaat Bayern.
Ein Funkspruch von Franz Josef Strauß, 1985, hinauf zur US-Raumfähre Challenger, in der nicht nur Amerikaner, sondern auch zwei Deutsche die Erde umrunden, eine Woche lang. Die Mission wird genauestens beobachtet vom bayerischen Ministerpräsidenten. Und er fragt sich offenbar nicht, ob man im All den Wert auf eine Nachricht aus Bayern legt. Ein bayerischer Ministerpräsident funkt einfach.
Man kann nur sagen, dass ein ungeheures Publikumsinteresse herrscht. Und dass wir alle stolz sind auf euch. Wir erwarten eine gute Rückkehr und wir betrachten das als einen riesigen Erfolg in der Geschichte der Menschheit auf dem Wege nach oben in eine bessere Zukunft.
Man kann sich über das bayerische Aufplustern lustig machen. Aber so unerträglich dieses Mir san mir manchmal sein mag, in Sachen Raumfahrt war und ist es oftmals förderlich, in gigantischen Dimensionen zu denken und keinen Wert darauf zu legen, was andere von einem halten. Und man muss Franz Josef Strauß zugestehen, dass er, selbst ein passionierter Flugzeugpilot, mit seiner Weltraumbegeisterung tatsächlich etwas erreicht hat. Seit den 1960er Jahren lassen sich auch dank ihm Raumfahrtunternehmen in Bayern nieder. Und Strauß setzt sich dafür ein, dass 1968, damals ist er Bundesfinanzminister, ein deutsches Raumfahrtkontrollzentrum eröffnet wird. In Oberpfaffenhofen, Landkreis Starnberg. Von dort aus wird 1985 bei besagtem Challenger-Flug erstmals eine Mission von außerhalb der USA kontrolliert – aus dem tiefsten Oberbayern. Anything goes.
Da sind wir, sind wir. Wir machen es einfach. Und das ist gut. Manchmal muss man Dinge im Leben machen, selbst wenn andere sagen, das ist doch der letzte Scheiß.
Ulrich Walter kommt aus dem Sauerland. Man kann ihm also keinen angeborenen bayerischen Lokalpatriotismus unterstellen. Er hat viele Jahre den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München geleitet. Also ausreichend Zeit, die Einheimischen und ihre Beziehungen zum Universum zu studieren.
Ich habe mir gut überlegt, ich möchte nach Bayern. Das ist wirklich so, ja. Bayern ist das Bundesland, das sich wirklich für Raumfahrt interessiert und erkannt hat, wirklich auch die Bevölkerung, die erkannt hat, dass das eine wichtige Rolle spielen wird. Und zu dieser Art zu leben gehört Offenheit Neuem gegenüber. Man möchte meinen, hier im katholischen Bayern ist es andersrum. Nein, es ist eben so rum Offenheit und Liberalitas. Gegenüber Technik insbesondere. Und dazu gehört eben auch Luft- und Raumfahrt.
Was ihn von allen Bayerinnen und Bayern unterscheidet, Ulrich Walter war wirklich schon mal im Weltall. 1993 auf der Columbia. 10 Tage lang umkreist er die Erde. Mehr als 30 Jahre ist das her. Doch wenn er davon erzählt, wirkt es, als wäre er noch vor wenigen Wochen durch die Schwerelosigkeit geschwebt.
Das Erste, was alle Astronauten machen, sofort ans Fenster, weil jeder weiß, der Blick auf die Erde ist toll, aber keiner kann sich so richtig vorstellen. Und ich bin also zum Fenster und ich weiß noch, wir flogen gerade über den Pazifischen Ozean. Schau dann runter, ich war so überrascht, weil ich dachte, jetzt sehe ich nur blaues Wasser. Aber so war es nicht, ich sah viel Weiß und das sind die Wolken auf dem Wasser. Und dieser Blick auf die Erde, der verändert tatsächlich das über die Erde nachdenken, weil Sie sehen hier keine Menschen. Und da wird Ihnen klar, der Mensch ist nichts. Ob da Menschen mehr oder weniger gibt oder wie auch immer, spielt keine Rolle für die Natur und für die Welt. Wüsten zählen, Wolken zählen, Kontinente zählen, all das ist wichtig, aber der Einzelne ist nichts. Wir überschätzen uns maßlos und wenn Sie runterschauen und keinen Menschen sehen, dann haben Sie es verstanden.
Alle 45 Minuten ein Sonnenaufgang. So ist das im All. Ansonsten viel Arbeit, wie auf der Erde. Etwa 90 Experimente hat Walter als Wissenschaftsastronaut in den 10 Tagen mit seinen Teamkameraden durchgeführt. Untersucht zum Beispiel, warum Pflanzen auf der Erde immer nach oben wachsen, im Weltraum hingegen wild in alle Richtungen. Unterhält man sich mit ihm über seine Mission, geht es aber auch um sehr profane Dinge. Rückenschmerzen, aufgedunsene Köpfe, Schlafstörungen und Darmverstimmungen. Walter ist nicht nur promovierter Physiker, sondern auch begnadeter Erzähler, hat zahlreiche Bücher geschrieben, erklärt darin, wie schwarze Löcher funktionieren oder wie man in der Raumfähre auf die Toilette geht. Besonders gern spricht er jedoch über Raumpatrouille Orion, die allererste deutsche Science-Fiction-Serie im Fernsehen. Gedreht wurde sie in Bayern, 1965, mit äußerst erfinderischen Requisiten. Für die Armaturen des Cockpits verwendet man zweckentfremdete Bügeleisen und Bleistiftanspitzer. Die Fahrhebel, auf den Kopf gestellte Standuhrenpendel. Die Serie wird schnell Kult. Einschaltquoten im ersten deutschen Fernsehen von mehr als 50%.
Das Tanzen, wie sie dann so Rücken an Rücken und dann so rauf. Ich finde das sowas. Ich war damals ja ganz jung. Schwarz-Weiß-Fernsehen, Anfang der 60er Jahre. Aber das war für so einen kleinen Jungen so eine ganz andere Welt. Und dann steigt dieses Raumschiff Orion aus den Fluten des Ozeans. So war das. Und dann die Musik, das war eine super. Noch heute liebe ich die Musik dazu. Das war klasse. Also ich war wirklich gebannt.
Raumfahrt ist einer der hochtechnisiertesten Bereiche der Menschheit und hat doch immer auch eine fantastische und spirituelle Dimension. Als die NASA 1959 ihre ersten 7 Astronauten in einer Pressekonferenz vorstellt, interessiert man sich weniger für die genauen Details der geplanten Mission. Es kommen Fragen wie diese: Glauben Sie an Gott? Der Weltraum befeuert das Denken, die Einbildungskraft. Seit fast 2000 Jahren richten auch Schriftsteller ihren Blick ins Universum. Die Raumfahrt als Archetypus der Abenteuererzählung. Eine der ersten bekannten Weltraumgeschichten ist die Vera Historia des griechischen Satirikers Lukian von Samosata. Geschrieben bereits im 2. Jahrhundert nach Christus. Der Plot? Schiffsreisende geraten in einen Wirbelwind, der sie auf den Mond verschlägt. Der König des Mondes führt dort Krieg gegen den König der Sonne. Und es gibt erstaunliche Phänomene. Auf dem Mond, so erzählt es Lukian, gibt es keine Frauen. Junge Männer werden an der Wade schwanger.
Die Menschheit hat sich immer dafür interessiert, sind wir allein im Universum? Gibt es da draußen andere? Auch die Pythagoreer haben sich dann über Seele und Seelenwanderung Gedanken. Also das ist schon uralter Gedanke. Aber es waren ja alles nur Fantastereien. Damals hat man kein Wissen. Die wussten nicht, was ist ein Planet? Und über die Jahrhunderte wurde einem immer klarer, eigentlich mit Kant, der gesagt hat, die Sterne sind andere Sonnen und die haben auch ihre Planeten. Und damals kam die Idee, hey, wenn es ja andere Planeten gibt, dann könnte es ja dort auch andere Bewohner geben. Und damit begann auch die Literatur, die wirkliche Romanliteratur.
Hallo Rambo, wir sind hier. Rambo, Rambo, Schatzi, Tine, komm mal hier.
Ein leicht verwilderter Garten im Unterallgäu. Rambo kommt angetapst, ein kleiner schwarzer Mops. Sein Frauchen, Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Uschi Zietsch. Sie hat kurze rot gefärbte Haare, auf ihrem schwarzen T-Shirt wachsen Planeten aus einer Seerose. Uschi Zietsch hat einen eigenen Verlag und sie schreibt für die längste fortlaufende Erzählung der Welt, Perry Rhodan. Jede Woche ein neues Romanheft, mehr als 3000 sind es bereits. Uschi Zietsch hat über 100 Episoden dafür geschrieben, gehört zu den etwa 10 Stammautoren und Autorinnen. Im schwäbischen Marktrettenbach unterm Zwetschgenbaum sitzend, teilt sie ihr intergalaktisches Spezialwissen.
Die Jülzisch sind ein sehr faszinierendes Volk. Sie sind eierlegend und vermehren sich wie die Wahnsinnigen.
Die Jülzisch spielen eine wichtige Rolle in einer der Perry Rhodan-Geschichten, die sie geschrieben hat, die steinerne Kreatur.
Und sie sehen sehr, sehr, sehr fremd aus. Also sie haben diese sogenannten Tellerköpfe, die so diskusförmig sind. Der Mund sitzt am langen Hals und sie sprechen eigentlich im Ultraschallbereich. Der Handlungsort tatsächlich ist Terrania City, das aus dem ehemaligen Galactus City hervorgegangen ist, das Perry damals in der Wüste Gobi gegründet hat.
Mein Gott, Perry. Ruhe, nicht die Nerven verlieren. Beruhige dich um Himmels Willen. Nicht sprechen. Wenn sie das grüne Leuchten auf die Antennen unserer Helme legen, dann sind wir erledigt.
Das ist der Urknall des Periversums. Unternehmen Stardust. Die erste Folge, erschienen im Jahr 1961.
Du hast es gewusst, nicht wahr? Du hast es schon vor Stunden gewusst, Perry. So große Raumschiffe wie das da vor uns kann es doch gar nicht geben. Nicht aufregen, Junge. Das ist kein Raumschiff der Asiatischen Föderation. Es stammt überhaupt nicht von der Erde, sondern muss von einem fernen Planeten gekommen sein.
Perry Rhodan, ein Raumschiffkommandant der US Space Force, betritt als erster Mensch den Mond. Dabei geht einiges schief. Die Funkverbindung zur Erde wird unterbrochen. Perry und seine Crew treffen auf die Arkoniden, eine außerirdische Zivilisation, die den Menschen technisch weit überlegen ist. Nach anfänglichem Fremdeln und Machtgebaren nähern sich Perry und der Arkoniden-Anführer an und gemeinsam brechen sie auf. Zurück Richtung Erde. Unter anderem, um dort einen Atomkrieg zu verhindern.
Mein Bruder hat eines Tages den Perry Rhodan mitgebracht. Der ist ja im September 61 erschienen. Und da war ich gerade einen Monat alt. Und praktisch seitdem wurde ich damit infiziert. Science Fiction kann ja alles beinhalten, das Gesellschaftspolitische, aber natürlich auch Abenteuer, Western im Weltraum und Krimi im Weltraum. Also es ist einfach alles möglich.
Einer der Urväter von Perry Rhodan ist Walter Ernsting. Nach dem Zweiten Weltkrieg und jahrelanger sowjetischer Kriegsgefangenschaft arbeitet er in der Nähe von Köln als Übersetzer bei den britischen Besatzungsbehörden. In deren Shops entdeckt er fremdartige Hefte, Science-Fiction-Novels mit Raumschiffen und Monstern. Ernsting ist überwältigt, beginnt selbst zu schreiben. UFO am Nachthimmel, sein erster Zukunftsroman, 1955. Doch niemand will ihn veröffentlichen. Sci-Fi von einem Deutschen? Also versucht Ernsting es mit einem Trick und legt seinen Roman noch einmal vor. Dieses Mal als angebliche Übersetzung des fiktiven britischen Autors Clark Darton. Es funktioniert. Clark Darton bleibt zeitlebens sein Pseudonym, auch wenn schon bald jeder weiß, wer dahinter steckt. 1961 schickt Walter Ernsting erstmals Perry Rhodan von seinem Schreibtisch, der mittlerweile im bayerischen Irschenberg steht, ins Weltall. Er hat gemeinsam mit dem Autor Karl Herbert Scheer den Auftrag bekommen für maximal 50 Episoden. Doch dann der überraschende Erfolg. Zeitweise erreicht Perry Rhodan eine Auflage von 60.000 Exemplaren. Und so läuft seine Geschichte weiter, seit mehr als 60 Jahren, Woche für Woche, bis heute.
Mutanten im Einsatz.
Planet der sterbenden Sonne.
Der kosmische Lockvogel.
Das Plasma-Ungeheuer.
Das Rätsel des Sumpfplaneten.
Die Schatten greifen an.
Atombrand auf Mechaniker.
Geheimwaffe Horror.
Saboteure in A1.
Was haben wir denn hier noch? Natürlich unser Logo. Stammtischpimpel. Dann haben wir hier zwei Plüschfiguren. Einmal ist der Cookie. Das ist einer der bekanntesten Figuren innerhalb von Perry Rhodan. Das ist halt so ein Mischling von einer Maus und einem Biber.
München in einem portugiesischen Restaurant. Hier findet alle paar Wochen der Perry Rhodan Stammtisch statt. 11 Fans sind dieses Mal gekommen. Auf einem Tisch in der Mitte liegen Perry Rhodan Hefte und Bücher in unterschiedlichsten Sprachen. Italienisch, Russisch, Japanisch. Daneben eine Plüschfigur, Cookie, ein Mausbiber. Der Kopf ist Maus, der Körper Biber. Perry und er sind ziemlich gute Freunde. Cookie hat Humor, ist dem Nackenkraulen zugewandt und verfügt über Superkräfte.
Er ist der Letzte wohl seiner Art. und seine persönliche Seele hat eine Yp-Sef-Konstante, die im Hyperspektrum interagieren kann und damit kann er dann eben teleportieren und so weiter.
Franz Kranich, ehemals Tontechniker, mittlerweile Rentner, kommt seit 10 Jahren zum Stammtisch. Die Fanbiografien ähneln sich hier. Alle sind sie als Kinder oder Jugendliche mehr oder weniger zufällig auf ein Perry Rhodan-Heft gestoßen und ihm verfallen. Als Erwachsene haben viele das Perryversum aus den Augen verloren und es in späteren Jahren wiederentdeckt.
Das ist natürlich unterhaltsam und faszinierend. Einmal der Eskapismus, das Wegfliehen aus der manchmal vielleicht langweiligen oder öden Realität in fantastische Welten. Und dass diese Serie schon jetzt praktisch 60 Jahre lang gibt und sich auch immer gewandelt hat über die Jahrzehnte.
Was in der Serie sehr charmant ist, es bringt nicht nur verschiedene Menschen zusammen, sondern es öffnet auch die Bereitschaft, sich mit verschiedenen Menschen, Kulturen, Einstellungen auseinanderzusetzen und die einzubeziehen.
Thomas Hausmanninger, ehemaliger Professor für evangelische Theologie. Auch ein regelmäßiger Stammtischbesucher.
Ich war ja Sozialethiker an der Uni und habe meinen Studierenden immer eine Weltoffenheit und eine Menschenfreundlichkeit zu vermitteln versucht. Und das passt mit Perry Rhodan sehr gut zusammen.
Es gibt sie natürlich bei Perry Rhodan. Die klassischen, einfachen Stories von Gut gegen Böse, mit Kampf und Gewalt. Doch immer wieder schwingen grundlegende humanistische Gedanken mit. Bereits in der ersten Folge, die zu Zeiten des Kalten Krieges erscheint, erzählt die Hauptfigur von der Idee einer friedlich vereinten Welt. Eine Idee, die vor allem auf Walter Ernsting zurückgeht, einen der beiden geistigen Väter der Serie. Ernstings traumatische Kriegserfahrung hatte ihn zum überzeugten Pazifisten gemacht. Perry Rhodan ist immer trivial und komplex zugleich.
Ich war jetzt letztes Wochenende in Braunschweig auf den Perry Rhodan-Tagen. Gab es einen Programmpunkt Klimawandel bei Perry Rhodan.
Mark Kammerbauer, Architekt und Publizist.
Also es ging dann sehr um Energiefragen und ob Science Fiction möglicherweise ein Medium ist, um diese gesellschaftlichen Fragen zu kommunizieren. Also wir lesen es ja eigentlich zur Unterhaltung, aber wenn man gleichzeitig Diskurs betreiben kann, das ist eine Funktion, die Science Fiction auch in sich trägt.
Perry Rhodans Ursprünge liegen in einer Zeit, in der der Wettlauf ins All seine Hochphase erlebt. Der Run zwischen den USA und der Sowjetunion um den ersten Satelliten, später den ersten Menschen im Weltraum. Das Rennen zu gewinnen wäre für beide, Amerikaner und Russen, nicht nur ein Symbol der technischen und militärischen Dominanz, sondern auch ein Beweis für die Überlegenheit des eigenen Gesellschaftssystems. Alles gipfelt in der Mondlandung, die weltweit, sprich auch für Bayern, Auswirkungen haben wird. Jeder, der 1969 erlebt hat, erinnert sich noch genau, wie es damals war mit der Apollo 11.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.
Ich war so 8 Jahre alt. Und das hat sich natürlich gebannt vom Fernseher mit meinem Vater zusammen und wir waren so aufgeregt. Ja, das war unglaublich.
Leichte Vorwärtsgeschwindigkeit, leichte Sinkgeschwindigkeit. Sie manövrieren sich also wie ein Hubschrauber auf ihr Ziel zu.
Als es dann so 10, 11 Uhr war, hat meine Mutter gesagt, nix, jetzt gehst du ins Bett, morgen ist Schule. Und ich habe gesagt, aber ich möchte doch sehen, wie sie da raussteigen. Nix aus.
They've landed on the moon. Begeisterungsrufe aus dem Kontrollzentrum in Houston und nach meiner Uhr um 21 Uhr und 18 Minuten hat Apollo 11 die Mondfähre auf dem Mond aufgesetzt.
Ich war 13 Jahre alt, bin damals mit den Pfadfindern auf einer Alpentour gewesen. Und ich kann mich noch genau erinnern, da hatte irgendjemand eine Bildzeitung gekauft und die ging dann im Bus rund. Diese unscharfen Schwarz-Weiß-Bilder in den Zeitungen. Das war natürlich faszinierend.
3500 Journalisten informierten die gesamte Erdbevölkerung mit Ausnahme der Chinesen über den ersten Schritt des Menschen in die Unendlichkeit des Alls.
Einen Ehrenplatz im Kennedy Space Center, von wo aus Apollo 11 startet, hat übrigens ein bekannter Raketenpionier aus Mittelfranken, Hermann Obert. Nun endlich, mehr als 4 Jahrzehnte nach seiner mathematischen Beweisführung, dass der Flug ins All möglich ist, kann er live beobachten, zu welchem historischem Ereignis auch er beigetragen hat. Das Mondfieber, das nun Ende der 1960er Jahre ausbricht, ist mindestens so gewaltig wie das um die Raketen in den 1920ern. Die USA verstehen schon damals etwas von Öffentlichkeitsarbeit. Bereits Monate vor der Mondlandung wird die Kapsel der Apollo 8 als Ausstellungsstück auf eine internationale Tour geschickt. Apollo 8 war zwar nie auf dem Mond gelandet, hatte ihn aber als erste bemannte Raumfähre umrundet. Die Amerikaner legen auch einen einzigen Stopp in Deutschland ein, und zwar in München, im Deutschen Museum.
Mit Abstand bis heute hat das den größten Besucheransturm des Deutschen Museums ausgelöst.
Matthias Knopp, ehemaliger Leiter der Luft- und Raumfahrtabteilung.
Das ist unglaublich, das Museum hat dann die Öffnungszeiten bis auf 21 Uhr abends verlängert. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Und da kamen zehntausende Menschen, die sich diese Raumkapsel angeschaut haben. Einfach, weil das so faszinierend war und weil man wusste, die Mondlandung steht unmittelbar bevor. Und spätestens da hatte das Museum erkannt, wir müssen das weitertreiben.
Man beschließt, auf den Hype aufzuspringen und der Luft- und Raumfahrt eine eigene Dauerausstellung zu widmen. 1984 wird dafür eine gigantische neue Ausstellungshalle mit mehreren tausend Quadratmetern eröffnet. Feierliche Zeremonie mit Bundeskanzler Helmut Kohl und natürlich Franz Josef Strauß, der selbst noch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt 1988, wenige Tage vor seinem Tod, vehement für Investitionen in die Raumfahrt plädiert.
Die Zukunft ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und deshalb kann es für uns nur eines geben, ein uneingeschränktes Ja zur Luft- und Raumfahrt.
Über die Jahrzehnte wird Bayern deutschlandweit für die Raumfahrt tatsächlich zum bedeutendsten Forschungsstandort. An der TU München entsteht seit 2019 der größte Luft- und Raumfahrtcampus Europas mit mehr als 50 Professuren und um die 4000 Studierenden. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Blick in unbekannte Welten, sondern vor allem um den Blick auf die Erde. Nirgendwo erfahren wir mehr über die Beschaffenheit unseres Planeten oder über den Klimawandel als aus der Entfernung.
Mission Erde. Das ist unser Motto, um mit Satelliten die Erde besser zu verstehen. Das ist das eigentliche Ziel.
Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik.
Jetzt kommt Bayern da rein. Wir können zum Beispiel mit Satelliten auf jeden Quadratmeter genau feststellen, wie der Zustand des Waldes ist. Und der Bauer sagt sich, wann kann ich am besten mein Getreide? Wie kann ich es am besten düngen? Und dann sagt man, okay, ich schaue mir dein Feld an. Die Fläche, die da im Wald wächst, die müsste ein bisschen mehr düngen. Und die andere Fläche, wo mehr Wasser ist, brauchst du weniger düngen. Sie können heutzutage mit 15% weniger Dünger auf die Art und Weise 17% mehr Ertrag bekommen. Wir wollen gar nicht zum Mond und Mars, was die Leute glauben. Nein, wir wollen für die Erde was machen.
Das ist tatsächlich wahrscheinlich der interessanteste Raum in diesem ganzen Gebäude. Und da, das ist, glaube ich, auch in Blank für eins der Segmente des ELT. Das ist ja das größte Teleskop der Welt, das wir gerade bauen in Chile. Und die einzelnen Segmente werden auch hier teilweise gefertigt.
Garching, nördlich von München. Hier ist der Hauptsitz der ESO, der Europäischen Südsternwarte. 16 Nationen Europas arbeiten gemeinsam mit Chile daran, das Universum zu erkunden.
Teekaffee?
Astrophysikerin Susanna Randall führt durch die Teeküche, an vielen Büros vorbei, in einen Konferenzraum. Sie erzählt von ALMA, einem Teleskop, das in der Atacama-Wüste in Chile steht und mit dem man versucht, das Unerklärliche zu erklären.
Also wir sehen mit ALMA vor allem Gas und Staub. Und es hört sich erstmal ein bisschen langweilig an, ist aber total wichtig, weil aus diesem kalten Gas und Staub Sterne entstehen, eben auch Planeten und wir bis an den Anfang unseres Universums schauen können. Also das heißt, ALMA ermöglicht es uns zu sehen, woher wir als Menschheit, als Bevölkerung der Erde ursprünglich kommen.
Mithilfe von ALMA wurden zum Beispiel die ersten Bilder von schwarzen Löchern gemacht. Stundenlang könnte man mit Susanna Randall über die Ursprünge des Kosmos sprechen. Oder auch darüber, warum Astronominnen und Astronomen in Wahrheit nie durch ein Teleskop schauen. Doch es gibt noch ein weiteres Thema, an dem ihr viel liegt. Und da wären wir bei der weniger glorreichen, ziemlich uninnovativen Seite der bayerischen sowie der deutschen und europäischen Raumfahrt. Denn es waren zwar bereits 13 Astronauten aus Deutschland im All, aber noch keine einzige Frau.
Astronauten sind ein bisschen wie die Popstars der Wissenschaften. Einfach, weil sie wahnsinnig viel Sichtbarkeit haben und gerade auch Kinder faszinieren. Kinder und Jugendliche sind immer, oh, Astronauten, wow, Wahnsinn. Und deswegen ist es einfach total wichtig, dass wir da auch weibliche Rollenbilder haben. Und die fehlen uns eben gerade in Deutschland leider immer noch. Und man merkt das schon. Also wenn ich mit Kindern gerade so im Grundschulalter spreche, dann bekomme ich oft zu hören, oh, aber Astronauten, das können doch nur Männer. Finde ich wirklich wahnsinnig erschreckend. Also wir hatten eine Bundeskanzlerin, die Mädels von heute sehen immer wieder, oh, man kann alles, man kann jetzt mit KI machen, Frauen können Informatik, wir können alles machen, aber Astronautin können wir irgendwie noch nicht werden, wird zumindest suggeriert.
Susanna Randall hat es selbst versucht, hat sich 2008 bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA als Astronautin beworben. Vergeblich. Vielleicht sei sie nicht akribisch genug vorbereitet gewesen, sagt sie selbstkritisch. Das erklärt jedoch trotzdem nicht, warum der Frauenanteil bei Raumfahrern weltweit bei nur 10% liegt und in Deutschland gar bei 0%. Es sei überfällig, das zu ändern, sagt auch der ehemalige Astronaut Ulrich Walter.
Ob sie Männer oder Frauen nehmen, kein Unterschied. Fachlich nicht, körperlich nicht, gibt es nicht. Im Gegenteil, es gibt die Erfahrung bei der NASA, dass die Frauen in Stresssituationen, in ungewohnten Situationen eigentlich die besseren Nerven haben. Die nehmen Dinge gelassener hin. Ja, aber das hilft alles nichts, weil sie nicht ausgewählt werden.
Ulrich Walter war darum Jurymitglied bei einer ganz besonderen Raumfahrtinitiative. Die Astronautin. Die Idee? Mithilfe von privaten Geldern soll endlich die erste deutsche Frau zur ISS fliegen. Gestartet hat die Initiative Claudia Kessler, Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik aus Mühldorf am Inn. 2017 war das. Etwa 400 Bewerberinnen gab es. Zwei wurden ausgewählt. Eine davon ist Susanna Randall.
Und es geht ja nicht nur um die Signalwirkung. Also im Weltraum, gerade auf der ISS, wird ja auch wahnsinnig viel Forschung am menschlichen Körper betrieben zum Thema Gesundheit. Und wenn wir da nicht genug Frauenkörper haben, sage ich jetzt mal, dann kommt diese Forschung auch viel mehr den Männern zugute als den Frauen. Und das kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, dass einfach Frauen andere Bedürfnisse haben, was Medikamente angeht. Die haben andere Veranlagungen für Krankheiten. Die kommen auch mit der Schwerelosigkeit anders klar als Männer. Und da gibt es einfach noch viel zu wenig Forschung, weil es zu wenig Probandinnen gibt.
Die Grundausbildung zur Astronautin hat sie bereits abgeschlossen. Die konnte finanziert werden. Doch der Flug zur ISS kostet etwa 50 Millionen Euro. Momentan ist man weit davon entfernt, das mit Förder- oder Spendengeldern finanzieren zu können. Also warten. Weiter mit Alma das Universum beobachten und nochmal warten, ob es vielleicht doch noch klappen könnte.
Also ich glaube, es tut sich schon was, aber eben sehr, 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 sehr langsam.
Wir begeben uns auf eine Reise ins Weltall. Es ist faszinierend. Wir starten mit der Rakete und verlassen unseren Planeten. Wir heben sozusagen ab. Wir schweben ins All.
Einem kann es gar nicht schnell genug gehen. Nicht unbedingt mit den Frauen im All, sondern mit der eigenen Weltraummission. Dem bayerischen Oberkommander Markus Söder, Hardcore-Star-Trek-Fan. Auf Instagram spielt er nun selbst Raumschiff Enterprise, hat eine Weltraumserie gestartet. Da steht er nun im weißen Astronautenanzug mit Bayernwappen auf dem Oberarm, umgeben von virtueller Realität und hebt ab.
Wir beginnen natürlich mit dem NASA. Wir wollen auf den Mond wieder. Bayern hat das Mondkontrollzentrum, den Zuschlag der ESA als bekommen. Und in Kooperation mit der NASA gilt es auch als Station für die künftigen Mars-Missionen. Man könnte jetzt ungefähr sagen, wenn ihr den Satz später mal hört, Houston, wir haben ein Problem, dann wird es ergänzt durch Bayern. Wir sind die Lösung.
Bavaria One. So nennt Söder seine Raumfahrtstrategie. In Bayern soll das Space Valley entstehen. 700 Millionen Euro für Wirtschaft und Forschung sind versprochen. Groß, größer, am größten. Für den Ministerpräsidenten geht es im Freistaat längst nicht mehr um irgendwelche Umgehungsstraßen, sondern um den Highway to the Moon, wie er selbst sagt. Es gab viel Häme. Söderchens Mondfahrt wurde als weiß-blauer Größenwahn verspottet. Doch tatsächlich wird die Europäische Raumfahrtorganisation ein Mondkontrollzentrum eröffnen. In Oberpfaffenhofen. Oder, wie Söder sagen würde, im bayerischen Houston. Ex-Astronaut Ulrich Walter hat Söder bei Bavaria One beraten. Der Name stamme nicht von ihm, betont Walter. Auch über die Art der Präsentation muss er selbst schmunzeln. Aber die Strategie sei genial.
Die Idee ist folgendes. Luft- und Raumfahrt ist die Speerspitze der Technologie. Wenn wir Luft- und Raumfahrt in Bayern groß machen, dann kommen sie alle. Robotik, künstliche Intelligenz, die kommen alle. Das ist wie Mercedes das macht. Ne? Die bauen dann diese 600er Mercedes, die kein Mensch kauft. Aber sind die Flaggschiffe. Und so funktioniert das da genau. Wenn Bayern ein Mondkontrollzentrum hat und die Amerikaner lesen das, dann sagen die, wenn Bayern sogar ein Mondkontrollzentrum, dann müssen die ja in Technik und Raumfahrt super sein. Wir kommen nach Bayern. So funktioniert das, glauben Sie. So funktionieren Menschen.
Es geht beim Flug ins All immer schon nicht nur um reine Technik und Wissenschaft, sondern auch um die Kraft des Geschichtenerzählens. Das Universum ist nur zu begreifen mit Ratio und Fantasie. Das hat Mr. Raketenschlitten Max Valier bereits Anfang des 20. Jahrhunderts verstanden. Genau wie Fritz Lang oder die Autoren von Perry Rhodan. Und in gewissem Sinne auch Markus Söder. Zwischen Größenwahn und genialer Vision wandert man auf einem schmalen Grat. Einen Wermutstropfen gibt es schlussendlich aber, aus bajuwarischer Perspektive. Wenn Bayern so erpicht darauf ist, im Weltraum von Bedeutung zu sein, warum hat es dann noch nie ein Bayer ins Weltall geschafft? Baden-Württemberg, Thüringen, Hessen, NRW, alle hatten sie schon einen Astronauten im Weltraum. Auch Weltraumfahrer Ulrich Walter, schon lange Oberbayer, kommt ja ursprünglich aus dem Sauerland. Wobei, vielleicht gilt ja auch ein Wahlbayer als bayerischer Astronaut?
Ja, sagen wir mal so, wenn Sie mich jetzt als Bayern sehen, oder ich bin Wahlbayer, dann gibt es schon einen bayerischen Astronauten. So müssen wir das wirklich sehen.
Bayern im Weltraum. Von Raketenschlitten, Perry Rhodan und Bavaria One. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger. Es sprachen Xenia Tilling und Thomas Koppelt. Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.
Wenn Sie sich für faszinierende Gespräche mit spannenden Menschen interessieren, dann hören Sie doch mal in den Podcast Die blaue Couch rein. Die Gastgeber auf der Couch, Dominik Knoll und Thorsten Otto von Bayern 1, sprechen mit prominenten Persönlichkeiten und mit ganz normalen Menschen aus Sport, Literatur, Kultur und Unterhaltung. Zum Beispiel mit Schauspielerin Maria Furtwängler, mit dem Arzt Heinz Wilhelm Doc Esser, mit Moderator Hannes Ringelstetter oder mit der Skilegende Hilde Gerg. Neue Episoden des Podcasts Die blaue Couch finden Sie montags bis donnerstags immer frisch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.